sein Blut vergossen, sodass wir gereinigt von unserer Sünde, befreit von unserer Sünde in die Freiheit hineingehen. Ja, er hat noch mehr für uns. Er hat ein neues Land für uns, in dem wir leben sollen, in dem Milch und Honig fließt, wo wir siegreich sein sollen und wo wir ein Zeugnis sein sollen in dieser Welt, ein leuchtendes Beispiel für die Gnade Gottes, was die Gnade Gottes in dem Leben von Menschen bewirkt. Und so war das Volk Israel berufen dazu, in dieses neue Land einzuziehen. Und die Gnade Gottes hat es geschenkt, dass dieses Volk, was widerstrebend war, was Gott nicht vertraut hat, obwohl er sie so stark erlöst hat, waren sie immer noch ängstlich, immer noch verzagt, immer noch haben sie gezweifelt an der Macht Gottes und an den Plänen Gottes. Und Gott ist ihnen dennoch gnädig gewesen. Auch bei diesem langen Weg durch die Wüste hat er sie gnädig bewahrt. Und er hat sie am Ende zum Ziel gebracht, hineingeführt in dieses Land. Ja, er hat sie siegreich sein lassen über mächtige Könige, die sich ihnen in den Weg gestellt haben. Und das ist das, was auch seine Gnade beinhaltet. Gott ist gnädig, nicht nur darin, dass er uns annimmt, dass er uns vergibt. Nein, er rüstet uns mit allem aus, was wir brauchen, um siegreich zu sein. Wir sind es nicht, wir haben es nicht in der Hand, wir sind nicht stark und mächtig. Aber mit Gott können wir über Mauern springen, das, was David erlebt hat. Mit ihm können wir einen Goliath bezwingen. Seine Gnade währt ewig. Und so geht der Psalm 136 zu Ende mit diesem Vers, mit diesen Versen in Vers 23, der unser Gedachte in unserer Niedrigkeit, denn seine Gnade währt ewig und uns unseren Bedrängern entriss, denn seine Gnade währt ewig. Also die Geschichte Israels stoppt ja nicht oder ist nicht zu Ende damit, dass sie in das neue Land eingezogen sind und dort die Kanaaniter besiegt haben, sondern es gab weiter ein Auf und ein Ab. Es gab immer wieder Situationen, wo das Volk Israel in Not geraten ist, in Bedrängnis, in Angriffe. Und Gott hat es immer wieder gnädig herausgeführt, hat es immer wieder gnädig gerettet. Und der Weg Israels, der geht ja bis heute, das ist ja noch nicht zu Ende. Die Geschichte Gottes mit dem Volk Israel ist ja noch nicht zu Ende. Wir schauen hier zurück auf bestimmte Ereignisse des Volkes Israel. Aber Gott ist noch nicht am Ziel. Und das ist allein schon, dass es dieses Volk immer noch gibt, ist ja ein Wunder vor unseren Augen. Nach all dem, was dieses Volk hindurchgegangen ist in der Geschichte. Wie sehr wir Deutsche versucht haben, dieses Volk auszurotten. Und es ist uns nicht gelungen. Und nicht nur wir Deutsche, sondern die ganze Welt bis heute gibt es viel Verfolgung und viel Angriffe gegen die Juden. Seine Gnade währt ewig. Und jetzt kommt Psalm 137, er schließt im Grunde an, er führt genau an einen solchen geschichtlichen Moment, wo das Volk Israel wirklich am Boden ist. Ganz unten. Ja, es ist das Volk Israel. Ja, es ist das erwählte Volk Gottes. Gott hat dieses Volk erwählt. Er hat es erlöst. Es sind seine Kinder. Und dennoch gibt es einen Moment in der Geschichte, und nicht nur einen, aber dies hier ist einer der Momente, wo dieses Volk ganz unten ist. Und wie ist es mit uns, die wir, die Kinder Gottes, geworden sind, die wir eingepfropft sind in dieses Volk Gottes, die wir dazugehören dürfen, die wir durch Jesus Christus auch Kinder Gottes geworden sind, mit der Erlösung aus unserem Ägypten, aus unserer Knechtschaft heraus, ist die Geschichte Gottes mit uns noch nicht zu Ende. Nein, es gibt noch einen Weg zu gehen, es gibt noch Schlachten zu schlagen, ja, es gibt noch Zeit zu wachsen. Es gibt noch Zeit, dass Gott unser Leben heiligt und reinigt. Und dann gibt es diese Zeiten auch, wo wir ganz unten sind. Deswegen spricht dieser Psalm auch zu uns. Vielleicht bist du im Moment nicht ganz unten. Sei Gott dankbar dafür. Freu dich darüber. Aber du kannst aus diesem Psalm trotzdem viel lernen. Du kannst vielleicht zurückblicken auf Zeiten, wo du mal ganz unten warst. Du kannst Gott dafür danken, dass er dich da wieder rausgeholt hat. Und du kannst dich durch diesen Psalm auch vorbereiten auf Dinge, die vielleicht auf dich zukommen. Du kannst dich vielleicht dein Herz auch stark und bereit machen im Vertrauen auf ihn, dass du nicht dort hineingerätst, wo das Volk Israel hingeraten ist. Es geht um die Zeit, wo sie in Babylon waren. An den Strömen Babels. Es ist die Zeit, wo das Volk Israel, nachdem es einen großartigen König von Gott geschenkt bekommen hat, den König David, ging die Geschichte Israels Stück und Stück bergab. Warum? Weil sie irgendwann eben, wie Markus das vorhin gesagt hat, sich den Götzen der anderen Völker geöffnet haben. Der alte Gott Israels, der uns vor hunderten von Jahren herausgeführt hat aus Ägypten, der hat doch so einen Bart. Wir wollen was Neues, was Frisches, was Spannendes. Nicht immer diese ollen Kamellen, nicht immer diese ewige Wiederholung, seine Gnade währt ewig, seine Gnade währt ewig. Nein, wir wollen mal was Neues haben. Richtig, Petra. Aber wir fallen doch immer wieder auf den Trick des Teufels rein, oder? Der uns das irgendwie vor Augen führt. Es könnte doch was Neues, Spannendes geben. Könnte doch was Besseres geben. Aber Gott ist der Gott der Götter. Er ist der Herr der Herren. Er ist der König aller Könige. Er ist derjenige, von dem alles Gute kommt auf dieser Erde. Und er ist so reich und so vielfältig, so spannend, wenn du anfängst, ihn zu entdecken, dann kommst du zu keinem Ende. Das kann dir kein Götze bieten. Aber die Israeliten, sie haben sich geöffnet für die Götzen. Ja, sie sind von Gott abgewichen. Und alles, was daraus entsprungen ist, Markus hat das angedeutet, wenn wir uns darauf einlassen, auf diese Spiele des Teufels, des Widersachers, der uns versucht, der uns verführt, der uns in verschiedenster Weise verlockt in die Sünde hinein, uns abzuwenden von Gott. Und das kann doch so unterschiedlich aussehen. Ihr wisst das selber, wo der Punkt ist in eurem Leben, wo der Teufel euch verführt, euch abzuwenden von Gott. Das ist nicht etwas, was nur das alte Israel betrifft, sondern das ist das, was uns heute betrifft. Geschwister, wir stehen in einem Kampf, in einem geistlichen Kampf. Wir machen uns das nicht klar. Wir denken, sogar wenn wir hier sitzen, ne? Oder wenn wir in unserem Alltag, wir denken, ja, ist ja alles klar, ich bin Christ und so weiter, ne? Jesus passt schon auf mich auf. Ja, Jesus passt auf uns auf und deswegen hat er uns gewarnt und hat gesagt, seht zu, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Und er sagt dann, dem widersteht im Glauben und er wird vor euch fliehen. Ist dir das klar, dass der Teufel hinter dir her ist? Ist dir das klar? Mir ist es oft nicht klar. Ich lebe manchmal so mein Leben vor mich hin und denke nichts Böses. Aber ich bin auch manchmal irgendwie ein bisschen bescheuert ahnungslos. Und das ist die gefährliche Situation. Und deswegen, Jesus passt auf uns auf, ja, aber er hat die Art und Weise, wie er auf uns aufpasst, ist, dass er zu uns redet und sagt, pass du auf. Nimm du die Waffenrüstung zur Hand. Du musst das Schwert führen. Ich helfe dir, ich stehe dir bei, ich gebe dir die Kraft, ich gebe dir die Vollmacht, ich rüste dich aus mit allem, was du dafür brauchst. Ich gebe dir das, was du brauchst, um zu überwinden. Aber du musst kämpfen. Du musst widerstehen. Genau. Epheser 6, Vers 14. Ne? Werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Na, genau. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an. Denn unser Kampf geht nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten dieser Finsternis. Wir haben einen Kampf zu kämpfen. Und Psalm 137 zeigt uns das Volk Israel, wie es überwunden wurde, wie es in Gefangenschaft geführt wurde, wie es eingenommen wurde. Die Israeliten haben dem Teufel einen Spalt geöffnet, dem Widersacher eine Tür geöffnet. Und der Widersacher hat reichlich, na, wenn du dem den kleinen Finger reichst, dann nimmt er die ganze Hand. Er hat das Volk Israel weggezogen von Gott und das hat die Tür geöffnet für alle mögliche Finsternis. Wie Markus gesagt hat, wenn wir uns für den Götzendienst öffnen, dann bringt das uns in Bindungen hinein. Dann führt das uns in alle möglichen Spielarten der Sünde hinein. Und wir sind gefangen. Wir hängen fest, wir kommen nicht raus. Wir sind gebunden. Wir sind gebunden. Wir verstricken uns in Lügen. Wir werden hineingebunden in verschiedenste Arten von Süchte. Wir werden hier herausgezogen aus der Gemeinschaft von treuen Geschwistern, die Jesus vom Herzen her nachfolgen. Wir ziehen uns zurück. Wir kommen in schlechte Gesellschaft. Wir dröhnen uns zu. Wir machen unser Leben voll mit allen möglichen Dingen. Konsum, kaufen. Ja, wir werden untreu. Wir werden in die verschiedensten Dinge hinein gebunden und das ist das, was der Teufel will. Er will uns binden, festbinden. Jesus hat mal gesagt, ihr seid das Licht der Welt. Warum sind wir das Licht der Welt? Weil Jesus Christus, das Licht der Welt, in uns wohnt. Und das Wort sagt, die Finsternis will das Licht auslöschen, aber es hat es nicht geschafft. Die Finsternis ist nicht stark genug, das Licht auszulöschen, Geschwister. Aber es gibt einen Unterschied. Gott sagt nicht umsonst, dass wir aufpassen sollen, dass wir wachsam sein sollen vor den Schlichen des Teufels. Er sagt es nicht umsonst, dass wir widerstehen sollen. Er sagt nämlich zu uns Christen, die wir doch befreit sind aus der Knechtschaft der Sünde. Er sagt, wem du dich zu Knecht machst, dessen Knecht bist du. Wir können als Christen, obwohl wir freigemacht sind von Christus, wieder in Knechtschaft geraten. In 2. Timotheus 2, lass uns das mal vielleicht aufschlagen, ist eine Stelle, die mir häufig durch den Kopf geht, an die ich häufig erinnert werde, und die mich erschreckt, die mich auch traurig macht, wenn ich sehe, dass es Geschwistern tatsächlich passiert, dass es real sichtbar wird in unserer Mitte, in unserer Gemeinde, auch in der Gemeinde weltweit. 2. Timotheus 2 sagt Paulus zu Timotheus, Vers 24, ein Knecht des Herrn aber soll nicht streiten, sondern gegen alle milde sein, lehrfähig, duldsam und die Widersacher in Sanftmut zurechtweisen und hoffen, ob ihnen Gott nicht etwa Buße gebe zur Erkenntnis der Wahrheit und sie wieder aus dem Fallstrick des Teufels heraus nüchtern werden, nachdem sie von ihm gefangen worden sind für seinen Willen. Ja, man kann es vielleicht auch auf Ungläubige beziehen, aber ich glaube, dass es hier tatsächlich um Menschen geht, die in der Gemeinde Gottes waren oder sind. Widersacher. Und was sagt das Wort? Der Teufel legt seine Fallstricke aus. Das sind Schlingen, die er irgendwo auslegt und wenn einer reintritt, im richtigen Moment zuzieht. Was passiert, wenn ich so gefangen bin im Fallstrick des Teufels? Ich bin nicht mehr nüchtern, sondern ich bin vernebelt. Vernebelungstaktik. Ich sehe die Realität nicht mehr, wie sie ist. Und dann, ich bin gefangen genommen, eingefangen. Ich verheddere mich, ich bin nicht mehr bewegungsfähig. Und dann steht tatsächlich, gefangen für seinen Willen. Die geistliche Realität ist, dass ich als Kind Gottes, ich bin in Gottes Hand, Jesus liebt mich, er lässt mich niemals los. Okay? Ich kann sicher sein, du kannst sicher sein. Er hat dich gerettet, er hat dich erlöst und er wird dich nie loslassen. Aber es gibt Situationen, wenn du die Tür öffnest, wenn du dem Teufel Raum gibst in deinem Leben. Und das machst du nicht so, dass du sagst, ach Teufel, komm mal in mein Leben rein, das macht ja keiner von uns. Aber es passiert dadurch, dass du deinen Begierden nachgibst, dass du dem Fleisch Raum gibst, dass du der Sünde einen Spalt weit öffnest. Und er nimmt den Fuß und stellt ihn rein. Wie gesagt, er nimmt den kleinen Finger, den du ihm reichst, und nimmt die ganze Hand. Und dann entsteht eine Situation, dass du gefangen wirst, dass du eingefangen bist. Ja, dass du eben nicht nur, dass du selbst sündigst, sondern dass du ein Spielball wirst in seinen Händen. Das wirkt sich eben nicht nur auf dein Leben aus, sondern auf das Leben aller anderen. Und so war es mit dem Volk Israel. Wisst ihr, die Sünde der einzelnen Könige, sie hat sich ausgewirkt auf das ganze Volk. Es hat das ganze Volk mit in den Untergang gerissen, als Manasse sein Herz, sein Leben geöffnet hat für die verschiedensten Götzen, seine eigenen Kinder, seine Babys auf dem Altar des Moloch geopfert hat. Das hat das ganze Volk mitgerissen. Und es hat das ganze Volk in den Untergang gerissen. Gott hat gesagt, nein, dieses Volk ist halsstarrig, es muss gerichtet werden. Diese Sünde kann ich nicht so stehen lassen. Das muss gerichtet werden. Und so ist das. Sind die Babylonier gekommen und haben Israel erobert, haben Jerusalem erobert nach Belagerung und haben auch den Tempel niedergerissen, den Ort der Gegenwart Gottes, der Versammlung, davon, wovon wir die ganze Zeit gelesen haben in den Wallfahrtsliedern, ne, wo das Volk Israel zusammengekommen ist und die Gegenwart Gottes genossen hat, die Gemeinschaft der Geschwister, wo sie gemeinsam den Herrn gepriesen und gelobt haben. Ein Bild des Himmels. Niedergerissen, zerstört. Und sie haben das Volk genommen und hinweggeführt in die Verbannung, in das Exil, in die Fremde. Und so sehen wir hier jetzt das Volk Israel in der Fremde an den Strömen Babels sitzen. Und jetzt lass uns mal hier nochmal Stück für Stück durch diesen Psalm hindurchgehen. An den Strömen Babels, da saßen wir und weinten, wenn wir an Zion dachten. Die Situation ist da, sie sitzen an diesen Strömen Babels, ein reiches Land, ein herrliches Land. Aber es ist kein Ort, wo sie sich freuen. Die Welt, in der wir sind, ist reich und herrlich und schön, aber es ist nichts, wo wir uns dran erfreuen können, wenn wir wirklich den Geist Gottes in uns haben. Wenn wir Kinder Gottes sind, dann ist es etwas, was uns traurig macht, zu sehen, wie Menschen ohne Gott leben, wie sie sich, wie sie ihr Leben voll machen mit allen möglichen Dingen. Aber wir sehen, dass wir fern sind von dem Tag, wo Gott der Herr über allem ist, wo Gerechtigkeit auf dieser Erde herrscht, wo kein Tod und kein Schmerz mehr sein wird. Ja, wir sehen uns nach dem Tag. Wir sehen uns nach dieser Gemeinschaft im Frieden. Und das ist ja etwas, was wir empfangen durch den Heiligen Geist. In der Gemeinschaft der Gläubigen können wir das empfangen, diesen Geschmack des Himmels. Die Gemeinschaft unter den Geschwistern, Zion. Aber oft ist es so, ne, dass wir sind in Gefangenschaft geraten. Es gibt den einen oder anderen unter uns, der in Gefangenschaft geraten ist. Wie gesagt, der Teufel ist gekommen und hat Geschwister in Gefangenschaft, ja, ganze Gemeinden in Gefangenschaft gebracht. Und dann sind die Geschwister da und in ihrem Herzen weinen wir, in unserem Herzen weinen wir, wenn wir an Zion denken, an den Tag, wo wir in Freiheit, in Freude Gott anbeten, er im Mittelpunkt steht und er unser Leben bestimmt, seine Liebe uns bestimmt. An den Pappeln dort hängten wir unsere Zittern, denn die uns gefangen hielten, forderten dort von uns die Worte eines Liedes, die uns Wehklagen machten, forderten Freude. Singt uns eins der Zionslieder. Wie sollten wir des Herrn Lied singen auf fremder Erde? Hier sehen wir, wie die Babylonier noch weiter eindringen, bedrängen. Und ich finde es sehr heftig, wie eigentlich in diesem Psalm Babylon auch dargestellt wird. Und es sind aber Dinge, die real sind, die auch in unserer Welt real sind. Babel ist derjenige, der gefangen führt. Babylon ist die Macht, die gefangen führt. Und manchmal sind Menschen es, die sich steuern lassen von dieser finsteren Macht. Manchmal lassen sich Menschen gebrauchen für die Macht der Finsternis. Ja, manchmal sind es auch Menschen, die sich Christen nennen, die sich gebrauchen lassen von der Macht der Finsternis. Und dann reicht es nicht nur, dass Menschen gefangen werden. Und hier das Wort, was hier für gefangen halten steht, ich habe mal andere Übersetzungen gesehen, nachgeguckt, da steht dann auch so etwas wie Fänger oder Verschlepper, Menschenschlepper. Und dann, die uns Wehklagen machten, das sind unsere Peiniger, unsere Folterer. Und das ist doch auch Folter. Nicht nur gefangen genommen zu werden, in eine Gefangenschaft hineingeführt worden zu sein, sondern dann auch noch gedemütigt zu werden. Ja, sing uns doch eins eurer fröhlichen Lieder. Und die Juden, die können doch so, fröhlich Lieder singen. Wenn die anfangen, ihre Lieder zu singen, dann ist das nicht so wie bei uns, dass wir dann so sitzen und brav vielleicht unsere Hände erheben, wenn es hochkommt, vielleicht stehen wir auf, vielleicht wippen wir auch mal so. Nee, da geht das anders ab, da wird getanzt, da geht es richtig rund. Singt uns eins dieser Lieder. Lass uns doch mal fröhlich Musik machen. Lass uns doch mal schön für den Herrn singen, der Gott, den wir doch so in die Tasche gesteckt haben. Es ist Spott und Hohn, es ist Verhöhnung der Israeliten und ihres Gottes. Es ist Demütigung. Entwürdigung. Und ich sehe hier eigentlich etwas, was der Teufel fordert hier ist von der Gemeinde Gottes. Ja los, spielt doch eure frommen Lieder. Spielt sie nur. Dass es ganz anders innen drin aussieht. Das wollen wir schön zukleistern. Wir wollen eine schöne fromme Fassade aufbauen. Wir singen die von der Heiligkeit und Herrlichkeit Gottes. Wir singen von seiner Erlösung und wir singen von seiner Kraft und Herrlichkeit. Und in Wirklichkeit ist nur alles eine getünchte Wand, wie Jesus das gesagt hat. Wir sind ein Haufen Pharisäer. Das liebt der Teufel, wenn er uns dahin bringen kann, die Gemeinde Gottes zu einem Haufen getünchter Gräber. Außen sieht es schön aus und innen drin ist Moder. So liebt es der Teufel. Und ich sehe hier in diesem Psalm etwas, wo der Geist Gottes spricht von Widerstand der Kinder Gottes. Ich sehe, dass hier Versklavung passiert, ja. Wir haben Menschen der Sünde Raum gegeben. Ja, und es ist auch noch weiter, es geht nicht nur um Sünde. Die Sünde ist es, die uns in Gefangenschaft bringt, aber es ist manchmal nicht unsere eigene Sünde. Es sind nicht alle Israeliten, die dort in die Gefangenschaft nach Babylon geführt waren, sind um ihrer eigenen Sünde willen hineingeführt worden. Nein, es gab auch tolle junge Männer und Frauen, wie Daniel zum Beispiel. Ihr kennt doch den Propheten Daniel. Wie ist er nach Babylon gekommen? Er war ein Vorbild im Glauben. Die schönste Geschichte, die wir teilen können mit jungen Männern und Frauen, ist doch die Geschichte von Daniel und seinen Freunden, oder? Was waren das für entschiedene Männer, junge Männer? Durch eine Predigt über diesen jungen Männer habe ich mich nochmal neu erkannt, ich muss mich taufen lassen, das muss jetzt, na, irgendwie reicht das jetzt. Ich will, dass mein Leben ganz Jesus gehört, so, ne? Und ja, aber dieser junge Mann ist auch in die Gefangenschaft geführt worden. Ist auch in dieses Babylon hineingeführt worden. Und hat ja mit Trauer an Zion gedacht. Du kannst sein Bußgebet lesen. Und das finde ich so stark bei Daniel. In Daniel 9 kannst du das nachlesen. Wie Daniel nach diesen 70 Jahren, da ist er schon ein alter Mann. Er hat lange Jahre in diesem Exil gelebt. Und dann hat er gelesen im Propheten Jeremia, ja, 70 Jahre, okay, das muss doch jetzt eigentlich die Zeit sein, wo Gott ein Einsehen mit uns hat. Und dann hat er gebetet. Und wisst ihr, was er gebetet hat? Er hat nicht gebetet, unsere bescheuerten Väter und die ganzen Sünder. Herr, bitte hilf doch, jetzt ist doch jetzt mal genug. Ne? Einer hat gesagt, wir haben gesündigt. Wir und unsere Väter, wir haben gesündigt. Und das Urteil, was ergangen ist, das, was wir erlebt haben, das haben wir zu Recht erlebt. Wisst ihr, Daniel hat tiefer gesehen, hat gesehen, diese kleinen Ecken in seinem Herzen, die kleinen dunklen Ecken, er kannte die. Und er hat sie vor Gott bekannt. Er wusste, dass, ja, ich gehöre auch zu dieser sündhaften Generation. Ich gehöre auch dazu. Ich kann mich nicht einfach so tun, als ob ich nicht dazu gehöre. Ich gehöre auch dazu. Und dennoch hat er ein heiliges Leben mit Gott geführt. War ein Mann Gottes. Und doch hat er sich unter dieses Gericht gestellt. Wusste, ich gehöre auch dazu. Gott, du hast recht in allem, was du tust. Aber er hat auch gesagt, Gott, jetzt höre doch, um deiner Barmherzigkeit willen, erbarme dich über uns, hol du uns raus hier aus dem Gefängnis. Er hat das in seinem Herzen gehabt, was hier auch in dem Psalm drin ist. Diese unbändige Sehnsucht nach Zion, nach Jerusalem, nach der Heimat, nach dem geistlichen Zuhause. Und ich glaube, dass das auch für uns geistlich unheimlich wichtig ist, zu verstehen. Wenn du in einer Gefangenschaft stehst, vielleicht hast du diese Gefangenschaft selbst verschuldet, indem du dich geöffnet hast, indem du dem Teufel Raum gegeben hast. Vielleicht bist du aber auch nur mitgehangen, mitgefangen. Bist aufgrund dessen, dass du in einer Familie bist, wo ein Teil der Familie sich für die Sünde geöffnet hat, hängst du mittendrin. Dann sagt dieser Psalm dir, habe diese Lust am Herrn in deinem Herzen. Bewahre sie dir. Bewahre dir diese Liebe zu Gott und seiner Gemeinde, zu Gott und seiner Familie. Bewahre dir diese Liebe, diese Sehnsucht, dorthin zu kommen. Ja, und das ist Schmerz dann manchmal. Das tut weh. Wir sehen das hier. Wenn ich dich vergesse, Jerusalem, so werde vergessen meine Rechte. Es klebe meine Zunge an meinen Gaumen, wenn ich deiner nicht gedenke, wenn ich Jerusalem nicht zu meiner höchsten Freude erhebe. Das ist hier eine bewusste Entscheidung und ja, eine Selbstverpflichtung in der Form einer Selbstverfluchung. Ich will nicht lassen von Jerusalem. Eher soll ich draufgehen, als dass ich lasse von Jerusalem, von Zion, von diesem Ort, meiner geistlichen Heimat, wo ich von meinem Gott und von seinem Volk. Das ist meine höchste Freude. Ich will deiner gedenken. Ich will immer deiner gedenken. Und das bedeutet in Babylon Schmerz. Das tut weh. Aber die Israeliten sagen, ja, wir gehen diesen Schmerz bewusst ein. Wir nehmen diesen Schmerz auf uns. Es tut weh. Aber es ist besser, als wenn ich Jerusalem absage. Dann wird es alles nur noch schlimmer. Ich gehe diesen Schmerz ein. So ist Jesus gekommen. Jesus ist auf diese Erde gekommen und hat Schmerz auf Schmerz durchlebt und durchlitten. Weil er das nicht aufgeben wollte. Nicht dieses Ziel aufgeben wollte. Ja, mit dem Volk Gottes, ich will es erlösen, ich will es erretten, sodass wir gemeinsam im neuen Jerusalem feiern können. Und das war Schmerz und Schmerz für ihn. So ist es auch für uns. In gewisser Weise auch heute, egal wie gut es dir auch geht als Christ, wie gut du es hast, wie gesegnet du bist, wie wunderbar die geistliche Gemeinschaft in der Gemeinde ist. Das kann ja alles herrlich und wunderbar sein. Aber wenn du deine Augen öffnest in diese Welt, dann ist es auch Schmerz, oder? Dann tut das auch weh. Und du spürst es vielleicht. Ich spüre es. Manchmal geht es mir tief durchs Herz. Und ich frage mich, wie lange noch, Herr? Wann kommt der Tag, wenn du alles in Ordnung bringst? Wann kommt der Tag, wo wir nach Hause kommen, wo wir feiern werden? Wie wir in der Offenbarung sehen, das sechste Siegel, das geöffnet wird und die Stimmen am Altar schreien, Herr, bis wann wirst du nicht richten? Über all diese Ungerechtigkeit und Gottlosigkeit. Und das kommt hier jetzt zum Tragen, dann in den letzten Versen. Rechne, Herr, den Söhnen Edom den Tag Jerusalems an, die da sprachen, legt bloß, bis auf ihren Grund. Was bedeutet das hier? Das ist das Nachbarvolk der Edomiter, die sozusagen die Babylonier noch angefeuert haben in ihrer Zerstörungswut. Haben gesagt, jetzt gib's ihnen aber mal richtig. Immer feste Druff. Und das ist, ja, es ist furchtbar. Und Gott vergisst das aber nicht. Gott sieht das. Nicht nur die Täter, sondern auch die Mittäter, die Mitläufer. Wir sind vielleicht nicht diejenigen, die sich schuldig machen auf furchtbare, bösartige Weise. So heftig lassen wir uns vom Teufel nicht einspannen. Aber vielleicht lassen wir uns manchmal zu sehr darauf ein, auf die Wege des Teufels, sodass wir am Rand stehen. Dass wir, vielleicht feuern wir nicht an, aber vielleicht greifen wir nicht ein. Ich musste irgendwie daran denken, auch an diese Geschichte. Ne? Irgendwie, wir haben einen Artikel gelesen auf dem Heimweg nach von Österreich hier nach Hannover, Stefan und ich, aus einer weltlichen Zeitschrift, und da ging es um die Vorkommnisse in Köln, und ja, und dann schrieb der Journalist, meine Kollegin hat irgendwie, dieser Artikel ist jetzt daraus entstanden, aus der Frage meiner Kollegin, die sagte, wieso hat es eigentlich keine Schlägereien da gegeben am Kölner Dom, ne? Warum sind die Freunde von ihren, ne, die Männer, die mit ihrem Schätzchen da unterwegs waren, warum haben die sich nicht geprügelt für ihre Frauen? Warum sind die nicht dazwischen gegangen? Warum haben die nicht ein Risiko, sind die nicht ein Risiko eingegangen? Ne, der Artikel kommt dann natürlich zu dem Schluss, okay, das ist diese Art von Männern, gibt es so nicht mehr so häufig in Deutschland. Na, die sind ja auch nicht gewollt. Sollen ja liebe, brave, wie sagte er so schön, genderisierte Männer, ne, sollen hier ja nur noch rumlaufen. Na, Helden sind nicht mehr gefragt. Aber man kann nicht beides haben. Auf der einen Seite den genderisierten Mann und den Helden, der dann sich, na, dazwischen stellt. Ja, manchmal machen wir uns schuldig, einfach dadurch, dass wir nicht eingreifen, dass wir nicht uns stellen vor dem, der bedrückt, bedrängt, ja, der noch schlimmer, dem Gewalt angetan wird. Und das steht hier, Tochter Babel, du Verwüsterin, In einer Übersetzung habe ich gefunden, und zwar von einem Juden, Martin Buber, der das Hebräische gut kennt. Er hat hier geschrieben, nicht Verwüsterin, sondern Vergewaltigerin. Glücklich, der dir vergilt dein Tun, das du uns angetan hast. Ja, wie schlimm ist es, wenn dir Gewalt angetan wird, wenn uns Gewalt angetan wird, wenn wir bedrängt und bedrückt werden. Ja, das ist schlimm. Und Gott achtet darauf. Er wird sich darum kümmern. Er wird Gericht halten. Und das Gericht ist heftig. Wenn du die Bibel liest, dann merkst du, dass das Gericht über die Gottlosen und Sünder heftig ist, hart ist. Aber ist es nicht gerechtfertigt? Ist es nicht ein gerechtes Gericht? Gott ist ein gerechter Richter. Er vergilt uns nach unserem Tun. Mann, da wird mir Angst und Bange. Über das, was ich getan habe. Und über das, was ich unterlassen habe zu tun. Und hier wird sozusagen wird das Ganze interessanterweise wird das ausgedrückt in einer Seligpreisung, dieser Fluch über Babylon. Und es ist der Fluch über Babylon und das ist die Macht, die hinter dem Ganzen steht. Aber es geht auch gegen die Kinder Babylons und das sind diejenigen, die sich einspannen lassen von dieser Macht. Die Einwohner dieser Stadt sind ausführende Organe. Glücklich, der dir vergilt dein Tun, das du uns angetan hast. Glücklich, der deine Kinder ergreift und sie am Felsen zerschmettert. Ich musste auch denken an ein Wort von Jesus, der gesagt hat, wehe denen, die einen dieser Kleinen Anstoß zur Sünde geben. Es wäre besser, dass man ihnen einen Mühlstein um den Hals hängt und sie ins tiefste Meer hineinwirft. Krasses Wort, oder? Von unserem lieben Jesus. Der ist nicht so genderisiert. Er sieht auf die Schwachen, die Kleinen. Er sieht auf diejenigen, die in Gefangenschaft geführt werden. Er sieht auch seine Kinder hier in der Gemeinde, wisst ihr, in der Gemeinde Gottes, auf dieser Erde, in dieser Zeit, wie viele Kinder, die Vertrauen haben in Jesus, werden verführt, werden in Gefangenschaft geführt. Nicht nur draußen in der Welt, sondern in den Kirchen, in der Gemeinde Gottes. Ja, und dann stehen wir da und hören von den Pädophilie-Skandalen in der katholischen Kirche. Wir sagen, ja, die Katholiken, die Bösen, ne? Die mit ihrer Doppelmoral. Aber es ist überall. Es ist überall. Der Teufel geht um wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Nicht nur in der katholischen Kirche, sondern auch in der Koinonia Calvary Chapel. Er geht umher und er wartet nur darauf, dass jemand seine Tür, einen Spalt öffnet. Und dann ist das meistens nicht eine Sache, die plötzlich so radikal kommt, sondern das kommt Stück für Stück in dein Leben hinein. Diese Gefangenschaft. Du wirst Stück für Stück in diese Gefangenschaft hineingezogen und plötzlich bist du drin. Oder, wie gesagt, Ehefrau, dein Ehemann wird hineingeführt, Stück für Stück. Ehemann, deine Ehefrau wird Stück für Stück hineingeführt in diese Gefangenschaft und du wirst mit hineingezogen in das Ganze. Du wirst mit hineingenommen, mitgehangen, mitgefangen. Ja? Man spricht von Co-Abhängigkeiten auch, ne? Und das kann so schlimm sein, auch mitten in der Gemeinde Gottes. Und dann kommt der Teufel noch und sagt, ja, aber das Beste an dem Ganzen ist noch die fromme Fassade, schön aufrechterhalten. Ja. Und dann steckst du mittendrin und du bist mit hineingezogen worden. Es ist eine Atmosphäre der Angst entstanden. Wo man nicht mehr die Freiheit hat zu sagen, was Sache ist. Man ist nicht mehr frei, ja, die ganze Situation vor Gott zu bringen. Ja, innerlich betet man und schreit zu Gott. Und das ist das Wichtige. Das ist das Wichtige an diesem Psalm. Und dazu möchte ich dich auf jeden Fall ermutigen. Wenn du selbst in solche Situationen bist oder vielleicht mal hineinkommst, halte fest, und dieser Psalm soll dir Mut machen dazu, halte fest daran, dass Jerusalem, dass Zion deine Freude ist, dass der Herr dein Ein und Alles ist und dass die Gemeinde Gottes dein Zufluchtsort bleibt, dein Sehnsuchtsort, wo du hinstrebst. Und leiste Widerstand. Lass nicht zu, dass alles fromm übertüncht wird. Wenn es dir schlecht geht, wenn da Leid und Not ist, dann tu nicht so, als ob alles super ist. Und wir preisen den Herrn und alles klasse. Komm in die Gemeinde und klag dem Herrn dein Leid. Du musst es nicht überall ausbreiten. Das ist nicht die Sache. Darum geht es nicht. Aber es geht darum, diese Herrschaft der Finsternis zu durchbrechen. Und das tun wir, indem wir ins Licht treten. Indem wir die fromme Fassade fallen lassen. Ich sage euch ganz ehrlich, worum es geht. Es geht darum, dass in christlichen Gemeinden Männer ihren Frauen Gewalt antun. Sie zu Dingen zwingen, zu denen sie nicht offen sind, in der Sexualität, bis hin zu Vergewaltigung. Männer, die pornografieabhängig sind, und das ist mit einer Hochzeit nicht getan, wenn du das vorher bist, schon alleinstehend, wirst du das nicht ad acta legen, wenn du verheiratet bist. Manchmal kommt es aber auch erst später hinein. Es kann aber auch sein, dass es eine ganz andere Geschichte ist. Ja, dass eine Frau bitter ist mit ihrem Mann, ihm Schuldvorwürfe macht wegen irgendwelcher Kleinigkeiten und ihn ständig in einer Atmosphäre der Angst und Unterdrückung hineinführt. Es gibt viele verschiedene Szenarien und mittendrin in der Gemeinde Gottes, ja bis hin zu Pastoren, christlichen Leitern, wo das geschieht. Und über Jahre wird eine fromme Fassade aufrechterhalten. Auch wir werden hineingeführt nach Babylon. Aber Gott will, dass wir Widerstand leisten. Dass wir es nicht dulden, dass wir das nicht mitmachen. Dieses Spiel des Teufels. Dass wir nicht nach seiner Pfeife tanzen. Nein, wir hängen unsere Zittern an die Pappeln. Nein, wir halten daran fest. Das Ziel ist, die Gemeinschaft mit Gott und seiner Familie im Licht, in der Freiheit, in der Freude. Ja, wir beten. Wir beten darum, dass Gott richtet. Und dann sage ich euch, wenn es dich betrifft, dass der Punkt ist, wenn wir in diese Gefangenschaft hineingeführt werden, auch wenn es nicht unsere eigene Schuld ist, oft machen wir uns im Verlauf dessen auch schuldig. Wir bleiben meistens nicht selber ohne Schuld, sondern wir machen uns auch schuldig, mitschuldig. Und das, was den Ausgang, das, die Befreiung, Geschwister, die ist so einfach. Es ist das Bekenntnis, die Buße. Das Sündenbekenntnis und die Buße, es ist eigentlich so ein einfacher Weg. Du brauchst einfach nur ins Licht treten, brauchst nur deine Sünde bekennen. Und unser Bruder Uli hat das so schön vorhin nach dem Gottesdienst nochmal gesagt, hey, das ist so gut. Und wir haben wieder angefangen, uns mit drei Männern zusammen zu treffen, einmal die Woche, ne? Und dann beten wir zusammen und wir bekennen einander Sünde und so, ne? Und das macht uns stark und das macht uns frei. Das sollte etwas ganz Natürliches in unserem christlichen Leben sein, dass wir einander Sünde bekennen, dass wir nicht zulassen, dass der Teufel Raum gewinnt in unserer Mitte. Und er gewinnt Raum, er gewinnt Kraft dadurch, wenn wir ihm einen Spalt öffnen, einen kleinen Finger reichen und dann dabei bleiben. Wisst ihr, diese schlimmen Dinge, von denen ich gerade erzählt habe, die real sind, die passieren, gegenwärtig passieren, die in der Vergangenheit passiert sind. Ja, diese Gemeinde kommt aus einer Geschichte heraus. Ja, Das sind alles reale Dinge. Aber das ist ja schlimm genug. Und wisst ihr, ich muss auch an David denken, König David, diesen wunderbaren König, der sich so vergangen hat, so in die Sünde hineingefallen ist. Und dann ist Gott zu ihm, hat Gott Nathan, den Propheten, zu ihm geschickt und hat ihn mit seiner Sünde konfrontiert. Auf eine Weise, wo er erstmal nicht gecheckt hat, dass es um ihn geht. Und als Richter über andere, über eine Sünde, die ihn selber betroffen hat, war er unglaublich hart. Und er hat gerichtet und gesagt, dieser Mann hat den Tod verdient. Und Nathan hat gesagt, du bist der Mann. Und David ist zusammengebrochen. Er hat gesagt, Herr, ich habe gesündigt. Hat seine Sünde bekannt. Und was hat Nathan gesagt? Er hat durch den Geist Gottes erkannt, David meint es ernst. Es ist kein Lippenbekenntnis. Das tiefe Erkenntnis von Sünde und Schuld da. Das siehst du auch im Psalm 51, wie David das dann später aufgeschrieben hat. Aber was sagt Nathan? Deine Sünde ist dir vergeben, du wirst nicht sterben. Aber weil du den Feinden Gottes Anlass zur Lästerung gegeben hast, wird der Sohn, der aus dem Ehebruch entstanden hast, wird sterben. Weil du den Feinden Gottes Anlass zur Lästerung gegeben hast. Wir versündigen uns gegen Gott, wenn wir uns in diese Bahn uns hineinbewegen. Wir versündigen uns gegen Gott, weil das Licht, was in uns leuchtet, kann nicht hell strahlen. Das, was Gott eigentlich vorhat mit uns als seiner Gemeinde, nämlich die Liebe Gottes auszubreiten in dieser Welt, es wird alles zunichte gemacht. Und Geschwister, das ist doch das Schlimmste, wenn ein christlicher Leiter, zu dem alle aufschauen, an dem sich alle orientieren, wenn herauskommt, ja, in welcher Bindung er drinsteckt. Sein ganzes Zeugnis, sein ganzer Dienst wird in Frage gestellt. Das ist so schmerzhaft. Männer und Frauen, die werden teilweise irre an ihrem Glauben an Gott. Wie furchtbar ist das? Und das ist nicht nur bei Christlichen, nein, das ist bei dir und bei mir so. Wir müssen aufpassen. Und wisst ihr, das, was der Teufel ja auch tut, ist, wenn diese Dinge passieren, wenn wir in diese Dinge hineingeraten, dann macht er uns immer einen vor und sagt, wenn du tatsächlich Buße tust, dann wird das wird, du wirst vernichtet sein. Das wird ganz furchtbar schlimm. Nee. Sing mal lieber deine Lieder. Aber es ist das Gegenteil ist der Fall. Wenn wir schon so schwach sind, wenn wir so fertig sind und es nicht hinkriegen, dann lass uns ins Licht treten. Wir sind doch alle Sünder. Und das ist die Wahrheit. Wir sind Sünder. Es gibt nicht den perfekten Heiligen. Wir sind Sünder. Und dadurch werden wir wieder zum Zeugnis, wie wir mit unserer Sünde umgehen, Geschwister. Wenn wir ins Licht treten, Buße tun und uns Gott zuwenden, ihn suchen, dann wird unser Licht wieder strahlen. Denn er hat uns verheißen, wenn du deine Sünde bekennst, so ist Gott treu und gerecht, dass er dir die Sünde vergibt und dich reinigt von aller Ungerechtigkeit. Du bist gereinigt, du bist ein Zeugnis. Du kannst wieder ein Zeugnis sein, ein wahres Zeugnis. Lass uns diese Sehnsucht, die der Heilige Geist uns gegeben hat, wenn du ein Kind Gottes bist, dann hast du den Heiligen Geist in dir, der ruft, aber Vater, der diese Sehnsucht nach Zion, nach Jerusalem hat. Gib diese Sehnsucht nicht auf. Und wenn du selbst merkst, dass du in Gefangenschaft geraten bist, dann komm zu Jesus. Er ist derjenige, der die Gefangenen frei macht. Er hört unser Schreien. Er führt uns auch nochmal heraus. Wie er Israel aus Ägypten herausgeführt hat, so hat er Israeliten aus Babylon zurückgebracht zu seiner Zeit. Aber es waren nicht alle. Es sind nicht alle gewesen. Jesus sagt auch, wenn der Menschensohn kommt, wird er Glauben finden auf dieser Erde? Lass uns wirklich zu ihm umkehren und uns bereit machen für den Kampf, der da ist. Na, wenn du selber nicht drin hängst, aber mach dich bereit. Zieh die Waffenrüstung Gottes an. Mach dich bereit für den bösen Tag. Kämpf den guten Kampf des Glaubens, auch für die Geschwister, die um dich herum sind, wo du vielleicht mitkriegst, Mann, da sind Leute in Gefangenschaft. Da sind Leute in Bindung reingeraten. Kämpf den Kampf des Glaubens im Gebet. Steh den Geschwistern bei. Lass uns kämpfen, sodass wir die Rettung Gottes erleben. Lass uns das tun, nicht aus dem Fleisch heraus, sondern aus dem Geist Gottes, den Gott uns gerne geben möchte. Lass uns beten zusammen. Vater, wir danken dir dafür, dass du uns siehst und uns kennst und dass du uns liebst. Wir danken dir, dass du uns erlöst hast. Wir danken dir aber auch, dass du ja, ein Ziel mit uns hast und dass du uns zum Ziel bringen willst, Herr. Und wir beten dafür, dass du uns hilfst in diesen schweren Dingen. Herr, in diesen Dingen, die so wehtun teilweise. Wo wir sehen müssen, dass Geschwister in Gefangenschaften geraten sind. Wo wir vielleicht selber in Gefangenschaft geraten, Herr. Wir danken dir, dass du ein gerechter Richter bist und dass du den Teufel richten wirst und alle seine Engel. Dass du den, der Gewalt antut, richten wirst, Herr. Herr, und wir danken dir, dass du ein Zion für uns bereitet hast, ein Jerusalem, in dem alle Tränen abgewischt werden, in dem kein Tod und kein Schmerz sein wird, wo die Sünde keinen Raum mehr hat. Herr Jesus, wir bitten dich aber auch, dass du Gnade schenkst, dass wir hier das schon erleben können. Wir danken dir dafür, dass du deinen Geist gesandt hast und dass deine Herrschaft jetzt schon unter uns ist. Wir wollen, dass das Zion hier auf Erden, dass es hell strahlt. Wir wollen umkehren, Herr. Wir wollen Buße tun. Wir haben gesündigt, wir und unsere Väter. Herr, hab Erbarmen mit uns. Reinige du uns von Sünde. Und hilf du uns, in Wahrhaftigkeit zu leben. Im Licht, in der Wahrheit. Denn die Wahrheit macht uns frei, Herr. Amen.